Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist die 6 Uhr Ausgabe von heute Morgen mit diesen Themen. Ägypten, Demonstranten und Regierung wappnen sich für neue Massenproteste. USA, Fachleute betreiben Ursachenforschung in Sachen Finanzkrise. Und die kleine, große Schweizer Hoffnung. Sarah Meyer startet heute an der Eiskunstlauf-EM mit Außenseiterchancen auf Erfolg. Guten Morgen. Im Studio für Sie Christina Scheidecker und mit den Nachrichten Kurt Grünenfelder.
Die Behörden der ägyptischen Stadt Kairo haben Einheiten der Antiterrorpolizei in Stellung gebracht. Dies nach weiteren Demonstrationen in der Nacht. Regierungsgegner hatten im Internet auch für heute zu Massenprotesten aufgerufen, nach dem Freitagsgebet am Mittag. Seit Mitternacht sind laut verschiedenen Quellen der Internetzugang im Land sowie SMS-Dienste erheblich gestört. Am Abend ist Mohammed el-Baradei, der politische Gegner von Präsident Mubarak, nach Ägypten zurückgekehrt. Der ehemalige Chef der Internationalen Atomenergiebehörde sagte, er wolle einen friedlichen Regierungswechsel. In Tunesien fordern Demonstranten weiterhin, dass Ministerpräsident Ghannouchi zurücktritt. Dies trotz seiner Ankündigung, dass die Übergangsregierung umgebildet sei und die meisten der umstrittenen Minister ersetzt worden seien. Es geht um 12 Minister, die bereits unter dem gestürzten Präsidenten Ben Ali gedient hatten. Ghannouchi soll bis zu den Neuwahlen Ministerpräsident bleiben. Danach werde er abtreten, so Ghannouchi. Die Niederlande haben ein halbes Jahr nach dem Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan einen neuen Einsatz am Hindukusch beschlossen. Rund 500 Experten und Sicherheitskräfte sollen in der nordafghanischen Provinz Kunduz eingesetzt werden, um Polizisten auszubilden. 2 Tage dauerte die Debatte im niederländischen Parlament. Um das Mandat zu bekommen, machte die Regierung erhebliche Zugeständnisse. China war am Abend das große Thema am WEF in Davos. An einem Podiumsgespräch bezog der chinesische Handelsminister Chen Deming Stellung zur Frage, ob China die Führung übernehme in der Schlussphase der Doha-Runde. Bei der Doha-Runde geht es um den weltweit freien Handel. Das sei eine schwierige Frage, meinte der Minister, versprach aber alles zu tun, um die Runde voranzutreiben. China werde sich in den nächsten 10 Jahren bestimmt weiter öffnen. Mit einer feierlichen Abschlusszeremonie sind am Abend die Solothurner Filmtage zu Ende gegangen. Rund 55.000 Filminteressierte habe man in den letzten 8 Tagen verzeichnet, teilte die Festivalleitung mit. Das sind 7% mehr als im letzten Jahr. Der diesjährige Prix de Soleil geht an den Film Cleveland vs. Wall Street, eine Dokumentation über die Immobilienkrise in den USA. Der Preis ist mit 60.000 Franken dotiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.990 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.352 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 94,53 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,53 beziehungsweise zu einem Dollar 37,04. Das Wetter. Im Flachland und an den Voralpen Hochnebel, sonst im Norden sonnig bei 1 Grad. Im Süden erst bewölkt, dann zeitweise sonnig und bis 6 Grad.
Starten Sie gut in den Tag. Nobelpreisträger Mohammed el-Baradei ist am Abend in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen, rechtzeitig zum erwarteten Massenprotest heute nach dem Freitagsgebet. Er rief das Regime von Hosni Mubarak erneut dazu auf, den Wandel zuzulassen und abzutreten. Doch der Fortgang der Proteste und das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten deutet nicht auf ein Nachgeben der Regierung hin. Irin Meyer.
Kairo, Suez und nun auch die Industriestadt Ismailia. Auch dort haben die Einwohner demonstriert und auch dort ist die Polizei brutal vorgegangen mit Knüppeln und Tränengas. Aber der vom Regime erhoffte Effekt bleibt aus. Die Bürger ziehen sich nicht zurück. Im Gegenteil. Heute soll es in Kairo zur größten bisherigen Demonstration kommen, nach dem Freitagsgebet am Mittag. Das Regime ist spürbar nervös und versucht mit allen Mitteln den erwarteten Großaufmarsch zu unterbinden. Seit dem Abend ist das Internet praktisch lahmgelegt, um die Kommunikation der Demonstrierenden zu stören. Es wird befürchtet, dass im Laufe des Tages auch die Mobiltelefone außer Betrieb gesetzt werden. Exakt zur Großdemo ist der ägyptische Nobelpreisträger Mohamed El Baradei, sozusagen das international bekannte Gesicht der Opposition, zurückgekommen. Und er hat den Ägyptern gesagt, er sei bereit, das Land durch den Wandel in eine neue Zukunft zu führen, wenn sie dies möchten. Denn der Wandel, und dies sagte El Baradei an die Adresse des Regimes, der Wandel lasse sich nicht aufhalten. Das Regime, so der Nobelpreisträger, solle abdanken. Dieses aber lässt durch den Generalsekretär der Regierungspartei NDP ausrichten, es wolle den Dialog, es höre den Bürgern zu und verstehe ihre Sorgen, zum Beispiel die große Arbeitslosigkeit. Präsident Mubarak selber hat sich seit Beginn des Protestes nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Die amerikanische Regierung erklärte, sie nehme nicht Partei in Ägypten, forderte aber erneut beide Seiten auf, vorsichtig zu handeln und Zurückhaltung zu üben. Präsident Obama sagte, er habe Mubarak immer wieder zu demokratischen Reformen aufgefordert. Mubarak ist ein enger Verbündeter der US-Regierung. Diese fürchtet, bei einem allfälligen Abgang des Autokraten am Nil würden die Islamisten versuchen, ihren Einfluss zu stärken oder gar selber an die Macht zu streben.
Irene Meyer in Kairo. Wegen der erwarteten Proteste stört die ägyptische Regierung, wie erwähnt, das Internet, deshalb die Informationen via Mobiltelefon. Wer oder was war schuld an der Finanzkrise, die erst die USA und dann die halbe Welt erschütterte? Und welche Lehren müsste man daraus ziehen? Antworten wurden von einem Bericht erwartet, den das US-Parlament bei 10 Fachleuten in Auftrag gegeben hatte. Dieser Bericht liegt seit gestern vor. Es ist nicht das erste Mal, dass Ursachenforschung zur Finanzkrise betrieben wird. Gibt's denn trotzdem neue Erkenntnisse? Die Frage geht an USA-Korrespondent Peter Vögerli.
Also das Wesentliche weiß man schon. Die Kommission kommt zum Schluss, dass die Finanzkatastrophe auf menschlichen Fehlern beruhe, dass sie vermeidbar gewesen sei. Sie sieht Fehler bei der Notenbank, bei der Regierung und vor allem natürlich bei den Finanzinstituten. Sie spricht von Gier und Deregulierung, zum Beispiel schon unter Präsident Clinton. Und wir erfahren, dass 11 Billionen Dollar von privaten Ersparnissen vernichtet wurde.
Nun besteht diese Expertengruppe aus Demokraten und Republikanern. Entsprechend gibt es zwei verschiedene Berichte. Wo liegen denn da die Unterschiede?
Also die Kommission ist gespalten und zwar exakt den Parteigrenzen entlang. 6 Demokraten stützen den Abschlussbericht, 3 Republikaner schwächen die Schuldzuweisungen ab. Sie sagen, man müsse das Ganze im größeren globalen Kontext sehen und deshalb war nicht alles vermeidbar und menschliche Fehler. Sie nähern sich damit dem Chef von Goldman Sachs an, der sagte, es sei eigentlich ein Hurrikan gewesen, eine höhere Macht. So weit gehen die Republikaner nicht. Und es gibt sogar noch eine dritte abweichende Meinung eines dritten einzelnen Republikaners.
Nun wären ja die Konsequenzen zu ziehen, wohl auch mit neuen Gesetzen. Ist denn das bei den neuen Machtverhältnissen im Kongress überhaupt möglich?
Ich glaube nicht. Die Arbeit der Kommission ist politisch vergiftet. Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Kongress geben weitere Regulierungen nicht her. Es gibt im Übrigen schon Regulierungen in Sachen Kreditkartenwesen, in Sachen Regulierung der Finanzmärkte. Aber ich würde vermuten, das berühmte Window of Opportunity, also das Zeitfenster für weitere Regulierung, das ist geschlossen. Der Bericht ist mehr für Experten und Wirtschaftshistoriker. Und ich meine das gar nicht nur negativ. Es ist immerhin der erste offizielle Bericht der Regierung. Und er ist so detailliert wie keiner vor ihm. Es gab 700 Zeugen und Millionen von Dokumenten, die studiert wurden.
Aus Washington die Informationen von Peter Vögerli. Der Euro ist schwach und auch der Dollarkurs ist im Keller. Und trotzdem soll die Politik nicht intervenieren. Das sagte der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes Hans-Ulrich Begler an einer Podiumsveranstaltung in Zürich. Aber sind es nicht gerade die Mitglieder seines Verbandes, die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die unter den schwachen Fremdwährungen leiden? Manuel Rentsch hat nachgefragt.
Der Schaden ist eigentlich nicht per se bezifferbar. Wir hören natürlich von den Sorgen. Beispielsweise der Detailhandel im grenznahen Gebiet ist betroffen, aber dann denken Sie auch an die ganze Hotellerie, der Tourismusstandort, der ist natürlich schwer betroffen. Und wir hören die Klagen auch aus den KMUs der Maschinenindustrie, die vor allem eben unter dem teuren Import der Rohstoffe und Halbfabrikate leiden, weil die Währungsgewinne nicht weitergegeben werden.
Was sollen diese Firmen jetzt machen? Produktion verlagern?
Es ist eine Problematik, die teilweise auf die Firmen erst zukommt, weil die Verträge, die sie abschließen, sind langfristig. Zum Teil haben sie jetzt noch gute Kurse. Dann ist die Auftragslage sehr gut und sie müssen sicher primär versuchen, den Import zu bezahlen aus den Exporterlösen, damit sie eben keine Währungsverluste machen. Und sie müssen sich dann auf der unternehmerischen Ebene in der Strategie anpassen.
Es ist ja über Maßnahmen gesprochen worden, Anbindung des Frankens, Gentleman's Agreement, das heißt, dass die Banken nicht mehr spekulieren sollen mit den Fremdwährungen. Braucht es diese Maßnahmen jetzt nicht mehr, also soll der Staat jetzt nicht mehr eingreifen?
Die Maßnahmen hat es nie gebraucht. Eine Anbindung des Euros bzw. des Schweizer Frankens an den Euro führt einfach zu einem höheren Zinsniveau und es führt zu Inflation und da ist die Wirtschaft viel mehr gefährdet und wird geschädigt als die Probleme, die wir jetzt haben. Insofern waren wir immer der Überzeugung, die Politik muss von dieser Problematik die Hände lassen.
Der Euro hat sich ja etwas erholt seit Jahresbeginn. Ist das nun ein Silberstreifen oder eine Fata Morgana?
Ich bin überzeugt, das ist eher ein Silberstreifen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir wieder Richtung 1,40 gehen, aber doch immerhin eine Stabilisierung zeichnet sich ab.
Das sagt Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Es ist jetzt 6.11 Uhr. Publikumsrekord an den Solothurner Filmtagen. So viele Zuschauer wie noch nie haben die Werkschau des Schweizer Films besucht. Gestern sind sie mit der Verleihung des Prix Soleur und des Publikumpreises zu Ende gegangen. Die 46. Solothurner Filmtage, ein guter Jahrgang, findet Filmredaktor Michael Sennhauser.
Die 46. Solothurner Filmtage werden in Erinnerung bleiben als die erfreulichste Ausgabe seit Jahren. Das hat mit der etwas strengeren Filmauswahl zu tun, vor allem aber mit der erstaunlichen Zahl wirklich guter Dokumentar- und Spielfilme, die das Jahr 2010 hervorgebracht hat. Das Jean-Stéphane Brons Bankenkrisen-Dokufiktion Cleveland vs. Wall Street den Prix de Soleur gewonnen hat, ist die verdiente heimische Krönung einer Karriere, die mit der internationalen Premiere am Filmfestival von Cannes begonnen hatte. Und für den verdienten Dokumentarfilmer Paul Rienecker hat sich das Wagnis, im Pensionärsalter mit Sommervögel einen ersten Spielfilm zu drehen, gestern Abend doch noch gelohnt. Denn bei den Nominationen für den Schweizer Filmpreis am Mittwochabend war er noch leer ausgegangen.
Ich war sehr enttäuscht und als ich dann gestern Nacht gehört habe, dass ich den Publikumspreis gewonnen habe, ja, da war ich glücklich. Nachts habe ich das meinem Kameramann, Felix von Moralt, geschrieben nach Paris und er hat zurückgeschrieben, ja, wir machen ja Filme nicht für die Filmer, sondern fürs Publikum. Also von daher ist das eigentlich der bessere Preis.
Noch nicht glücklich, aber demonstrativ auf dem Weg zu mehr Einheit und konstruktiver Zusammenarbeit zeigte sich schließlich die Gesamtheit der Schweizer Filmbranche an diesen Filmtagen. Und auch das hat zur positiven Stimmung beigetragen.
Und noch zum Sport. An der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Bern ist Sarah Meyer die Schweizer Hoffnung. Allerdings ist es schon ein Erfolg, dass sie überhaupt starten kann. Die gesamte letzte Saison hatte Sarah Meyer nämlich verletzt pausieren müssen. Barbara Golpi.
Ihr starker Wille prägte Sarah Meyers gesamte Karriere. Immer wieder musste sie Rückschläge wegen Verletzungen wegstecken und sich zurückkämpfen. Nun will sie die Preisrichter und das Publikum ein letztes Mal überzeugen und überraschen.
Ja, ich glaube, das Kurzprogramm ist wirklich auch nochmal ganz etwas anderes. So ein bisschen ein Relax, nicht so ein ernstes Stück, so ein bisschen, ja, nicht gerade lustig, aber echt so ein bisschen locker. Kür hat so verschiedene Teile drin, also es fängt so ein bisschen melancholischer an und hat dann einen schnellen, rassigen Teil zum Schluss. Und ja, ich hoffe einfach, ich kann ihnen abwechslungsreiche Programme bieten und hoffentlich für mich auch, dass ich es geniessen kann eben mit dem Publikum auch und nicht so fahren und für mich eigentlich so innerlich abgestellt, sondern dass ich es wirklich gegen raus kann präsentieren.
Einfach nur eine versöhnliche Abschiedsvorstellung soll es aber nicht werden. Sarah Meyer strebt eine Top-5-Platzierung an und...
Ja, klar werden Traumemedaillen.
Aber es müsste alles optimal für Sarah Meyer laufen, damit sie ihre Sammlung von 2 EM-Silbermedaillen vergrößern könnte. Vielleicht wird sie zum Abschluss ihrer Karriere für ihren Kampfgeist, aber ja auch mit etwas Wettkampfglück belohnt.
Losglück hatte Sarah Meyer auf jeden Fall bereits. Sie zeigt heute als fünftletzte Läuferin kurz nach 5:30 Uhr ihr Kurzprogramm. Wichtiges Wissen mit heute Morgen am Freitag. Wie immer stellen wir die Inhalte für Sie auch ins Internet. Sie finden sie unter deras.ch. Produktion Daniel Eisner, ich bin Christina Scheidegger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.